Wir haben heute Abend das Glück, Herrn Helge Fabian Herz hier zu begrüßen. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Herr Herz ist Doktorand der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und hat sich genau mit dieser Thematik, um die sich auch die Ausstellung dreht, intensiv beschäftigt. Ist Ihr Promotionsthema, habe ich gehört, genau. Und ist also wirklich ein Mensch, der sehr vom Fach ist und uns heute Abend Einblicke geben wird, eine vertiefende Darstellung im Grunde dieser Ausstellung, aber ganz konkret auch nochmal auf den Bereich der ehemaligen Kirchenkreise Stormarn und Wandsbek bezogen, also einen regionalen Bezug. Auch Ahrensburg wird vorkommen in Ihrem Vortrag. Und ich bin sehr gespannt und Sie alle höchstwahrscheinlich auch, sonst wären Sie nicht hier, ob wir denn da auch neue Erkenntnisse rausgewinnen werden. Diese Erkenntnisse sind ein Teil natürlich des Geschichtsbildes, was wir uns alle so aneignen und angeeignet haben, was uns ja auch mehr oder weniger in unserem gegenwärtigen Leben prägt. Und wir möchten ganz gern die Gelegenheit nutzen, im Anschluss an Ihren Vortrag, Herr Herz, miteinander ins Gespräch zu kommen. Sie haben die Gelegenheit, Verständnisfragen zu stellen, natürlich, aber wir wollen noch ein bisschen tiefer gehen und auch mal versuchen, den Bogen zu spannen von 1945 fortfolgende, 4 Jahrzehnte umfasst diese Ausstellung ja, und wir wollen sehen, wo stehen wir denn heute eigentlich? Dazu konnten wir einen Menschen gewinnen, der uns in dieser Diskussion begleiten oder diese Diskussion moderieren wird. Das ist Herr Hans-Peter Weiß, Initiator des interkulturellen Gesprächskreises hier an der Volkshochschule in Ahrensburg und Träger des Olaf-Palme-Friedenspreises von 2010. Vielen Ahrensburgerinnen und Ahrensburgern auch bekannt. Und begrüße auch Sie ganz herzlich hier heute Abend, Herr Weiß. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Diskussion dann im Anschluss auch den Vortrag aufnehmen wird und wie wir miteinander ins Gespräch kommen werden. Außerdem begrüße ich Herrn Dr. Stefan Link, den Initiator oder Ideengeber dieser Ausstellung. Ist heute Abend auch mit hier in der Runde. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch die eine oder andere Frage nochmal persönlich direkt an Sie gestellt werden würde oder auch der eine oder andere Beitrag von Ihnen auch kommt, um die Diskussion auch zu bereichern. Sie haben alle diese Flyer wahrscheinlich bekommen oder liegen Ihnen vor. Da stehen noch einige andere Veranstaltungen drin, die wir im Rahmen dieser Ausstellung auch bewerben möchten und auf die wir auch hinweisen wollen. Das ist einmal am kommenden Mittwoch, am 23. Mai, ein Vortrag von Dr. Link mit dem Titel »Ein Pastor in den 1950ern – Nachdenken über meinen Vater Roland Link«. Und am Sonntag, den 27. Mai, nach dem Gottesdienst, den Herr Pastor Okun hier in der St. Johanneskirche halten wird, bieten wir nochmal Gelegenheit, auch mit Unterstützung, durch Unterstützung von Herrn Link selbst, die drei Tafeln auf dieser Seite der Kirche, die Tafeln 4, 5 und 6, ein bisschen näher zu betrachten. Am Eröffnungstag hatte Herr Link uns schon eine Einführung gegeben in die Tafeln 1, 2 und 3. Und eine vertiefende Einführung in die Tafeln 4, 5, 6 können wir dann am Sonntag, 27. nach dem Gottesdienst, auch noch direkt von Herrn Link bekommen. Jetzt habe ich genug geredet, jetzt sind Sie dran. Herzlich willkommen nochmal und vielen Dank. Und vielleicht so einen kleinen Aufwärmapplaus für Herrn Herz würde ganz gut.
Der Führer ruft. Der Führer ist Deutschland. Deutsche evangelische Christen. Am Sonntag, den 29. März 1936, wird das deutsche Volk zur Wahl aufgerufen. Wer auf den Führer sieht, sieht und erkennt den Weg des deutschen Volkes. Wer Deutscher und Christ sein will, der trete selbstlos in die vordersten Reihen und helfe des Führers Werk vollenden. Keinen Tag darf es geben, an dem deutsche evangelische Christen sich nicht mit aller Kraft der Sache des Führers und damit der Sache des deutschen Volkes hingeben. Der Führer ruft. Wir bekennen uns am 29. dieses Monats, also am Wahltag, zu ihm und seiner Losung Heil Hitler, Propst Dürrkop. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie auch noch einmal recht herzlich zur heutigen Veranstaltung. Ich wurde eben schon freundlich vorgestellt. Ich bin Helge Fabian Herz und ich promoviere eben zum Thema die evangelisch-lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins im und nach dem Dritten Reich. Die evangelischen Kirchen im Dritten Reich, das ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema und auch noch ein verhältnismäßig junges Forschungsfeld, das besonders im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen auch noch deutliche Lücken aufweist. Die bisherige Forschung konzentriert sich überwiegend auf die kirchlichen Leitungsebenen, sprich Landeskirchenamt, Kirchenleitung, den 1933 für Schleswig-Holstein eingesetzten Landesbischof Adelbart Paulsen und dann allenfalls noch die Pröbste. Ergänzt wird das Ganze durch einzelne Untersuchungen zu besonders exponierten Pastoren oder auch einzelnen Gemeinden. Dabei ging es bisher hauptsächlich um die innerkirchlichen Auseinandersetzungen zwischen der Bekennenden Kirche, abgekürzt mit BK, und den deutschen Christen, abgekürzt mit DC. Während die DC für eine an das Hitler-Regime angepasste evangelische Reichskirche eintraten und so beispielsweise auch den sogenannten Arierparagraphen in die Landeskirche übernahm oder auch das Führerprinzip umsetzen wollten, trat die Bekennende Kirche für die Wahrung der kirchlichen Autonomie ein. Kirche müsse in der Verkündigung und dann vor allem auch im organisationalen Aufbau frei bleiben. Daraus resultierte dann auch der sogenannte Kirchenkampf zwischen diesen beiden innerkirchlichen Gruppierungen. In der Forschung wird bis heute häufig aus diesem innerkirchlichen Eintreten der BK gegen die NS-konformen DC ein Widerstand der BK gegen den Nationalsozialismus abgeleitet, also die BK zur Widerstandsgruppierung stilisiert, was sich aber zumindest in dieser Pauschalität nicht aufrechterhalten lässt. Dazu später mehr. In meinem Promotionsvorhaben untersuche ich nun gegenüber diesen innerkirchlichen Verstrickungen zwischen BK und DC vor allem das konkrete Verhältnis der Pastoren zum Nationalsozialismus. Also man könnte sagen, das Verhältnis von Landeskirche und NS-Staat. Dabei behandle ich alle 1933 bis 1945 in der Landeskirche amtierenden Pastoren. Das sind knapp 800 Geistliche. Eine solche Untersuchung fehlt bisher, und zwar nicht nur für die schleswig-holsteinische Landeskirche, sondern für alle Landeskirchen in Deutschland. Sich wirklich einmal alle Pastoren einer Landeskirche anzuschauen, hat mehrere Vorteile. Zum einen kann man so zu wirklich sehr differenzierten Ergebnissen kommen, was ja gerade bei so einem sensiblen Thema wie der NS-Vergangenheit wirklich besonders wichtig ist. Zum anderen können dann auch empirisch belastbare Quantifizierungen vorgenommen werden. Das heißt, es kann wirklich exakt ermittelt werden, wie viele Pastoren waren NS-konform, wie viele Pastoren waren NS-nonkonform. Und dann kann man auch gucken, worin sich diese NS-Konformität oder NS-nonkonformität konkret manifestierte. Also beispielsweise, wie viele Pastoren waren Mitglied in der NSDAP, in der SA, in der SS? Wie viele Pastoren haben ihre Gemeinde aktiv auf das Hitler-Regime eingeschworen? Wie viele Pastoren haben sich rassistisch und antisemitisch verhalten? Wie viele Pastoren sind auf der anderen Seite gegen Rassismus und Antisemitismus eingetreten? Und so weiter. Nicht zuletzt ist man dann natürlich auch dazu in der Lage, tolle Vorträge in sämtlichen Kirchengemeinden der ehemaligen schleswig-holsteinischen Landeskirche zu halten. Heute geht es eben um die Ahrensburger Pastoren und ihren Propst. Während des sogenannten Dritten Reichs gehörte die Gemeinde Ahrensburg zur Propstei Stormarn. Propst der Propstei Stormarn war Gustav Dürrkop, den ich am Anfang schon zitiert habe. Im Folgenden möchte ich zuerst das Verhalten von Propst Dürrkop und den Ahrensburger Geistlichen in Bezug auf das NS-Regime vorstellen. Anschließend möchte ich dieses dann im größeren landeskirchlichen Kontext verorten. Also war das Verhalten dieser Geistlichen eine Ausnahme? Wie positionierte sich die Landeskirche insgesamt innerhalb des NS-Regimes? Danach gehe ich dann auf den historischen Kontext ein, das heißt auf die Vorgeschichte und auch auf mögliche Erklärungsansätze. Und zum Abschluss möchte ich dann noch einen kurzen Ausblick geben auf das Thema der Entnazifizierung. Propst Gustav Dürkop zählte zu den besonders radikalen NS-Agitatoren der Landeskirche. Er war also nicht nur Sympathisant, sondern auch aktiver Förderer des NS-Regimes. Wenn man Dürkops Verhalten in Bezug auf den Nationalsozialismus untersucht, kann man mehrere größere Kategorien bilden, um sein Verhalten ein bisschen zu strukturieren. Die erste dieser Kategorien ist zunächst einmal seine grundsätzliche Nähe zum Nationalsozialismus. So trat er bereits im August 1932 der NSDAP bei, also noch vor der sogenannten Machtergreifung. Dazu passt, dass Dürkop viele Jahre um Arbeitsurlaub bat, um persönlich bei den Reichsparteitagen in Nürnberg anwesend sein zu können. Zu der Partei selbst pflegte er enge Bindungen. Mit dem NSDAP-Kreisleiter fanden mehrfach Treffen statt, um verschiedene Angelegenheiten zu erörtern und zu koordinieren. In einem Schreiben ans Landeskirchenamt betont Dürkop dann 1938 auch nicht ohne Stolz das in seiner gesamten Propstei vorherrschende sehr gute Einvernehmen mit allen parteilichen Dienststellen. Die zweite Kategorie befasst sich mit Dürkops Amtsantritt und seiner Vereidigung als Propst. Dürkop wurde im Oktober 1933 zum Propst ernannt, also nach der sogenannten Machtergreifung. Zudem war vorher Adelbert Paulsen, ein radikaler Antisemit und auch Nationalsozialist, zum Landesbischof von Schleswig-Holstein ernannt worden. Gleich nach seiner Ernennung begann Paulsen gemeinsam mit dem Landeskirchenamt, viele der Pröbste durch NS-Geistliche zu ersetzen. So kam auch Dürkop in sein Amt. Dürkop inszenierte dann bereits seinen Einführungsgottesdienst im November 1933 bewusst als NS-Veranstaltung mit SA-Fahnen im Altarraum. Die anschließende Feier schloss mit einem Zitat: "Dreifachen Siegheil auf unser deutsches Vaterland, den Reichspräsidenten und den Führer Adolf Hitler sowie dem Deutschland- und Horst-Wessel-Lied." Damit korrespondiert auch seine Vereidigung als Geistlicher auf Adolf Hitler im September 1934. Ähnlich wie vorher bei Dürkops Einführung heißt es über das Ende dieser Veranstaltung: "Ein dreifaches Siegheil auf den Führer des Deutschen Reichs und Volkes sowie der Gesang des ersten Verses des Deutschlandliedes und des Horst-Wessel-Liedes beschlossen die Feier." Der Wortlaut dieser Vereidigung, die Dürkop leistete, lautete: "Ich schwöre, ich werde dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, treu und gehorsam sein, die Gesetze beachten und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott helfe." Damit wurde Adolf Hitler also im Prinzip wirklich als oberster Kirchenführer anerkannt. In den Jahren 1938-39 wurde diese Vereidigung auf den Führer dann auf die breite Pastorenschaft ausgedehnt. Hier widersetzten sich einige wenige Geistliche, jedoch keiner der Arnsburger Pastoren. Diese Ausdehnung der Vereidigung auf den Führer auf die breite Pastorenschaft erfolgte übrigens unter ausdrücklicher Zustimmung der bekennenden Kirche. Schwerwiegender und jetzt auch wirklich mit konkretem Engagement für den Nationalsozialismus sind die nächsten Kategorien verbunden. Die erste davon befasst sich mit Dürkops Mitgliedschaft bei den deutschen Christen und im Eisenacher Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben. Die Glaubensbewegung Deutsche Christen verstand sich als eine kirchliche Erneuerungsbewegung, die den sogenannten nationalen Aufbruch als von Gott gewollt verstand. Die Bewegung suchte dementsprechend dann auch christliche Grundsätze mit nationalsozialistischem Gedankengut in Verbindung zu bringen und zu vernetzen. Ihr Ziel lag darin begründet, den Nationalsozialismus christlich zu legitimieren, damit er das Volk ganzheitlich erfassen könne oder wie man damals gesagt hat, total erfassen könne. Angestrebt wurde also eine institutionell und auch theologisch an den NS-Staat und dessen Ideologie angepasste evangelische Reichskirche. Dürkop beteiligte sich bereits beim Aufbau der DC-Bewegung in Schleswig-Holstein, also war einer der ganz frühen Vertreter. Auch bekleidete er mehrere hochrangige Ämter innerhalb der Bewegung. So wurde er von den DC beispielsweise zum Leiter der Werbezentrale für seine Propstei Stormarn ernannt. Als solcher trug er dann auch die Verantwortung für die Herausgabe stark propagandistischer nationalsozialistischer Schriften. Daneben ist in diesem deutsch-christlichen Zusammenhang Dürkops Art und Weise der Durchführung von Taufen bezeichnend. Diese wurden von ihm nämlich, Zitat eines Zeitgenossen, zu deutschen Feiern herabgewürdigt, indem er Eltern und Paten aufforderte, die Kinder zu guten Deutschen zu erziehen. Von dem eigentlichen Sinn der Taufe war nicht die Rede. Solche, in Anführungszeichen, Taufen haben hier schon die Lehrer vollzogen, wenn auch ohne Wasser und Amtskleid. Diese Taufen der Kinder als deutsche Christen hat Dürkop übrigens auch in Ahrensburg durchgeführt. Dass der Geistliche dabei unter guten deutschen Nationalsozialisten verstand, ist offenkundig. Gleichzeitig geht aus Dürkops Betonung des Deutschtums im Kontext der Taufe hervor, dass er die Taufe von Juden aus antisemitischen, rassistischen Gründen abgelehnt hat. Im Konfirmandenunterricht vermittelte er dementsprechend dann auch das Bild eines heldischen, arischen Jesus. Aufgegriffen und theologisch fundiert stärker dann auch wurden die Ansätze der DC vom 1939 gegründeten Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben. Dieses Eisenacher Institut wurde von 11 evangelischen Landeskirchen gegründet, unter ihnen auch die schleswig-holsteinische. Das war also eine wirklich dezidiert kirchliche Institution, die auch ausschließlich aus Kirchengeldern finanziert wurde. Das Institut vertrat eine radikal antisemitische Zielsetzung. Man könnte sagen, der sehr sperrige Name war tatsächlich Programm. Ziel des Instituts war es also, die Herkunft des Christentums aus dem Judentum zu verleugnen, um ein möglichst vollständig arisiertes nordisches Christentum zu schaffen. Konkret umgesetzt wurde das durch die Entjudung von Schriften und Texten. So wurde beispielsweise ein neues Testament ausgearbeitet. Das Alte Testament galt als hoffnungslos verjudet und wurde ganz abgelehnt. Das ist also ein Punkt, in dem die evangelischen Kirchen ihre eigene Entjudung wirklich selbst aktiv vorangetrieben haben. Dürkop trat dem Institut bereits in seinem Gründungsjahr, also 1939, bei. Er war dort ehrenamtlicher Mitarbeiter. Als solcher nahm er nachweislich an verschiedenen Mitarbeitersitzungen teil und beteiligte sich dann auch an der Vorbereitung und Herausgabe solcher antisemitischer Schriften, so etwa in Bezug auf das entjudete Gesangbuch »Großer Gott, wir loben dich«. Eben dieses Gesangbuch führte der Propst dann auch anschließend eigenmächtig in seiner Propstei Stormarn ein, wodurch es tatsächlich Verwendung fand. Beide Mitgliedschaften Dürkops, also sowohl die bei den deutschen Christen als auch die im Eisenacher Institut, sind als aktive Förderung des NS-Regimes zu werten, und anhand beider Mitgliedschaften lässt sich die antisemitische wie auch nationalsozialistische Haltung des Propstes eindeutig erkennen, die der Propst ja auch nach außen hin aktiv vertreten hat. Neben diesem kirchenpolitischen Engagement des Propstes, Deutsche Christen, Eisenacher Institut, lassen sich einige Aspekte finden, die als individuelle Instrumentalisierung der beruflichen Tätigkeit für den Nationalsozialismus zu kategorisieren sind. Auch diese Kategorie ist als höchst aktive Unterstützung des Nationalsozialismus zu werten. Hierunter fällt natürlich zunächst einmal die direkte Einschwörung der Gemeinde auf das NS-Regime. Ein Beispiel dafür haben wir ganz am Anfang schon gehört, nämlich die direkte Aufforderung der Gemeinde, Hitler zu wählen. Der Führer ruft und so weiter. Viele weitere Beispiele für diese direkte Einschwörung der Gemeinde ließen sich anführen. als indirektere Form der Einschwörung der Gemeinde auf das Hitlerregime zu bezeichnen, ist dann die Übernahme von NS-Symbolen in den innerkirchlichen Raum. So ließ Dürkop beispielsweise das Propstenkreuz, das er als Abzeichen seiner geistlichen Würde um den Hals trug, eigenmächtig ändern und fügte diesem das Hakenkreuz bei. Außerdem ließ er ein neues Amtssiegel für seine Propstei Stormann anfertigen, dem er ebenfalls das Hakenkreuz beifügte. Und auch im Innern der Wandsbeker Christuskirche, das war seine eigentliche Predigtgemeinde, ließ er ein Hakenkreuz anbringen. Zwischen Ritterkreuz und Hakenkreuz prangten dann in der Wandsbeker Christuskirche die biblischen Worte: Unser Glaube ist der Sieg. Der Glaube an Gott, seinen Sohn, der Glaube an Hitler. Die Inschrift ist da sicherlich bewusst mehrdeutig inszeniert worden. Ebenfalls zur Instrumentalisierung der beruflichen Tätigkeit zählt dann die Instrumentalisierung des Dürkop verliehenen Propstenamtes. In seiner Funktion als Propst wirkte er nämlich massiv auf die Personalgestaltung in seiner Propstei ein, und zwar im nationalsozialistischen Sinne. So forderte er beispielsweise in einem Schreiben ans Landeskirchenamt für die Gemeinde Hamburg-Rahlstedt einen Pastor, der, Zitat Dürkop, ein ausgesprochener Nationalsozialist ist. Als besonderen Fall der NS-Personalpolitik des Propstes möchte ich den Fall Botmann hervorheben. Bernhard Botmann war Pastor in Wandsbek an der Kreuzkirche dort. Er war mit Emmy Kohn verheiratet, einer Christin jüdischer Herkunft. Aufgrund dieser nach den Nürnberger Rassegesetzen als privilegierte Mischehe bezeichneten Verbindung ging Propst Dürkop massiv gegen Botmann vor. Er forderte ihn aktiv dazu auf, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Als Botmann sich weigerte, begann der Propst, sich beharrlich für seine Entlassung einzusetzen. Im Februar 1939 kam das Landeskirchenamt Dürkops Forderung schließlich nach und entließ Botmann. Botmann wurde nach seiner Entlassung vorübergehend noch in der hamburgischen Landeskirche beschäftigt. Dürkop setzte sich daraufhin über die Grenzen seiner Propstei und ja sogar über die Grenzen seiner Landeskirche hinaus für Botmanns endgültige Entlassung ein. Im September 1943 wurde Botmann schließlich dann auch dort aus dem Dienst entlassen. 2 Jahre später, 1945, wurde Emmy Kohn verhaftet. Nur mit sehr viel Glück entkam sie ihrer Hinrichtung. Ein nachsichtiger Gefängniskommandant entließ sie aus der Haft, anstatt sie zu ermorden. Anstatt also die Familie Botmann zu schützen, hat Dürkop den Status von Emmy Kohn bewusst öffentlich gemacht, was dann auch beinahe zu ihrem Tod geführt hätte. Damit kommen wir zur letzten Kategorie in Bezug auf Dürkop, nämlich Dürkops Beteiligung an der Ausstellung von sogenannten Aria-Nachweisen. Voraussetzung für die systematische Ausgrenzung, Verfolgung und schlussendlich dann ja auch Vernichtung der aufgrund ihrer Rassezugehörigkeit als Juden definierten Menschen war natürlich zunächst einmal ihre Identifizierung. Zunächst hatte man versucht, das über biologisch-anatomische Ansätze wie Kopfvermessungen, Nasenform, Nasengröße und so weiter versucht zu erreichen. Das hat sich natürlich schnell als zwecklos herausgestellt. Hier stellt sich also die Frage, wie war es dem NS-Regime überhaupt möglich, die als Juden definierten Menschen zu ermitteln? Die Nationalsozialisten nutzten für das Ausfindigmachen der Juden Abstammungsnachweise. So wurde die arische Abstammung durch die Taufbelege der Vorfahren belegt. Durch das Fehlen eines solchen Taufbelegs oder gar das Vorhandensein eines Taufbelegs eines Juden unter den Vorfahren wurde die jüdische Rassezugehörigkeit ermittelt. Entscheidend war also das religiöse Bekenntnis der Vorfahren. Damit standen natürlich die Kirchenbücher unmittelbar im Fokus der Aufmerksamkeit der Nationalsozialisten. Bereits am 1. August 1933 erließ der Innenminister Wilhelm Frick ein neues Denkmalschutzgesetz, das nun auch explizit schriftliche Quellen mit einschloss und das eben primär auf die Kirchenbücher ausgerichtet war. Beim Ausfindigmachen der Juden war man also auf die Mithilfe der Kirchen angewiesen, die vielfach eben auch dazu entschlossen waren, hier einen wirklich aktiven Beitrag zur Entjudung des deutschen Volkes zu leisten. Hierzu wurden eigens zahlreiche Kirchenbuchämter im ganzen Land gegründet. Leiter des Kirchenbuchamtes Stormarn und damit verantwortlich für die Zuarbeitung von kirchlicher Seite für das Propsteigebiet Stormarn war Propst Dürkop. Als solcher setzte er sich persönlich dafür ein, dass diese Zuarbeitung auch wirklich überall reibungslos vonstatten gehen konnte. Weitere Beispiele ließen sich zur Vervollständigung des Bildes von Dürkop anführen. Stattdessen aber wollen wir nun den Blick richten auf die Ahrensburger Pastoren. Wie verhielten sich diese in Bezug auf den Nationalsozialismus? War Dürkop ein Einzelfall? Tatsächlich zeigt sich in Ahrensburg ein differenzierteres Bild. Bis 1934 war Peter Hönke Pastor in Ahrensburg, danach für circa ein Jahr Paul Grab und ab 1935 dann Friedrich Kruse. Pastor Hönkes Positionierung zum Nationalsozialismus war ambivalent. Zunächst war er Mitglied der Deutschen Christen, wechselte dann aber 1934 in die Bekennende Kirche. Ende 1933 kam es zu einem Konflikt mit der HJ-Ortsgruppe. Hönke hatte im Konfirmandenunterricht, Zitat Hönke, den Wert von Volk, Volkstum, Rasse und Blut erörtert. Ich zeigte auf, dass wir darin sehr hohe Werte, aber nicht den absoluten Wert zu sehen haben. Eine Gefahr der Absolutierung dieser hohen Werte liegt in unserer gegenwärtigen Lage wiederum vor. Solche Gedanken finden sich in dem Kreise um Rosenberg, Bergmann, Hauer und Baldur von Schirach. Hönke kritisierte also im Konfirmandenunterricht das Neuheidentum und damit zusammenhängend dann durchaus auch neuheidnische Funktionäre des NS-Staates, nämlich hier den Reichsjugendführer Baldur von Schirach und Hitlers Chefideologen Alfred Rosenberg. Freilich ist zu berücksichtigen, dass Hönke hier im Konfirmandenunterricht Volk, Volkstum, Rasse und Blut explizit als hohe Werte würdigte, über diese hohen Werte aber noch den Glauben stellte. Die lokale HJ-Gruppe war nicht gewillt, Hönkes Herabsetzung ihres Jugendführers von Schirach hinzunehmen. Hönke berichtet: Um 21 Uhr näherte sich meinem Hause eine Gruppe von Angehörigen der HJ und des Jungvolks unter dem Gebrüll der Liedzeile: Ja, durch unsere Fäuste fällt, wer sich uns entgegenstellt. Die Gruppe in Stärke von 70 bis 80 Mann nahm Aufstellung vor meinem Hause und immer wieder rief der Sprechchor: Nieder mit dem Pastor, Baldur Schirach hasst er, nieder, 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 so bald kommt er nicht wieder. Erst gegen Mitternacht konnte dieser Zug aufgelöst werden. Dieses Ereignis schlug große Wellen und zwar auch über Ahrensburg und sogar über Schleswig-Holstein hinaus. Der NSDAP-Kreisleiter von Stormarn sowie der NSDAP-Kreisleiter von Südtondern, der Pastor Johann Peperkorn, plädierten dafür, Hönke in sogenannte Schutzhaft zu nehmen und so schnell wie möglich aus Ahrensburg zu versetzen. Andere NS-Funktionäre, wie etwa der Ortsgruppenleiter, kritisierten dann vor allem das Vorgehen der HJ, das nämlich nicht autorisiert war und auch ein parteiamtliches Verfahren nach sich zog. Die Gestapo Berlin bat daraufhin den evangelischen Reichsbischof um eine Stellungnahme zu diesem Fortfall und entschließ dann schlussendlich, dass gegen Hönke polizeilich nicht vorgegangen werden müsse und hat ein solches polizeiliches Vorgehen auch explizit untersagt. Propst Dürkop beurlaubte Hönke nach diesem Vorfall bis zu seiner Zwangsversetzung nach Altona 1934. Aufgrund dieser Ahrensburger Vorfälle wurde Hönke nach seiner Versetzung nach Altona auch von der dortigen NSDAP-Ortsgruppe beobachtet. Dieser Konflikt mit NS-Gruppierungen und NS-Funktionären spricht natürlich zunächst einmal für eine gewisse NS-Nonkonformität des Pastors. Auf der anderen Seite aber geschah diese Behandlung der Fragen im Konfirmandenunterricht nach Hönkes eigener Aussage, Zitat, aus der Verantwortung ebenso meines christlichen wie nationalsozialistischen Gewissens. Er berief sich auf, Zitat, Die unbeugsame christliche Haltung des Führers und sein wiederholtes Bekenntnis, dass er sich als Vollstrecker des göttlichen Willens fühlt und weiß. Aus dieser meiner Grundhaltung, die ich in all meinem öffentlichen Wirken vertreten habe, ist eine Beleidigung dieses Staates und seiner Führung eine glatte Unmöglichkeit. Der Tatbestand einer objektiven oder subjektiven Beleidigung ist weder gegeben noch konstruierbar. Dementsprechend erklärte dann auch der NSDAP-Ortsgruppenleiter, er halte es für völlig ausgeschlossen, dass Hoeneke hier tatsächlich staatsfeindlich gehandelt haben könnte. Und auch Propst Dürkop kam zu dem Schluss, eine staatsfeindliche Gesinnung des Pastors liegt nach meinen Feststellungen nicht vor. Meine Stellungnahme geht dahin, dass nach meiner Ansicht Pastor Hoeneke keineswegs irgendwie im reaktionären, also widerständigen Lager steht. Insgesamt scheint Hoeneke also an einer Vereinbarung von Christentum und Nationalsozialismus gelegen zu haben, wobei er das Christentum offenbar doch höher bewertete als den Nationalsozialismus und auch bereit war, aktiv Kritik an einzelnen NS-Funktionären zu üben, durch die er das Bekenntnis gefährdet sah. Als NS-konform einzustufen ist Hoeneckes Nachfolger Pastor Grab. Grab war bereits vor 1933 der NSDAP beigetreten. Zusätzlich war er Mitglied in der SA und als solches offenbar auch bekannt in Ahrensburg, also ein exponiertes SA-Mitglied. Jedenfalls äußerten später die Anhänger Hoeneckes nach dessen Versetzung nach Altona, die ihren Pastor zurückhaben wollten in Ahrensburg, über Pastor Grab: Wir wollen den SA-Mann, also Pastor Grab, wir wollen den SA-Mann schon wieder von der Kanzel bringen. Über die Wahl in Grabs Vorgängergemeinde Albersdorf 1932 berichtet ein anderer Pastor später: Einige Tage vor der Wahl 1932 wurden in der ganzen Gemeinde Plakate ausgehängt. Unten stand von einem dicken Strich umrahmt: Nationalsozialisten wählen am Sonntag zur Pastorenwahl Pastor Dr. Grab. Und über den Wahltag berichtet der Pastor: Dann marschierten die SA-Leute in die Kirche hinein und wählten ihren Parteigenossen. Der NSDAP-Ortsgruppenleiter habe von vornherein die Pastorenwahl zugunsten von Grab manipuliert. Erkennbar wird hier bei Grab also ein enges Zusammenarbeiten von Partei und Pastor und das bereits vor 1933. Auf Pastor Grab folgte Pastor Kruse. Bis 1934 war Kruse Pastor in Österreich. Als Begründung für den Wunsch, nach Schleswig-Holstein zurückzukehren, gab Kruse an, er wolle, Zitat, am Neubau unseres Vaterlandes aktiven Anteil nehmen. Und das 1934, meine Damen und Herren, also am nationalsozialistischen Neubau des Vaterlandes. Auch war Kruse früh Mitglied der deutschen Christen geworden und er hatte früh in Österreich sich aktiv für den Nationalsozialismus engagiert. So war er dort beispielsweise 9 Jahre Sprecher des Deutschen Turnvereins gewesen. Dieser Deutsche Turnverein fungierte in Österreich explizit als Wegbereiter des Nationalsozialismus, hatte dort also eine andere Bedeutung als in Deutschland. Auf Kruses nationalsozialistische Agitation deutet dann auch hin, dass er in Österreich unter dauernder staatlicher Beobachtung stand. Kruse erklärte dazu: Als ich neulich auf einem Familienabend einer Nachbargemeinde einen Vortrag hielt, wurde plötzlich der Saal von Gendarmerie besetzt. Ich wurde herausgeholt und einem scharfen Verhör unterzogen. 3 Leute, die im Verdacht standen, Nationalsozialisten zu sein, wurden aus unserer Mitte heraus verhaftet und abgeführt. Ich muss mir gefallen lassen, dass in meiner eigenen Gemeinde der Unterricht von Gendarmen mit aufgesetztem Bajonett bewacht wird. Während eines Karfreitag-Gottesdienstes patrouillierten Gendarme vor der Tür auf und ab, und als sich nach Schluss des Gottesdienstes die Kirchentür öffnete, wurde vor der Tür einer verhaftet. Auf der anderen Seite trat Kruse nach seiner Rückkehr nach Schleswig-Holstein offen gegen Dürkop auf, weil ihm Dürkops Ausrichtung der Amtstätigkeit nach dem Nationalsozialismus zu weit ging. So schrieb er Dürkop 1942: Gestatten Sie mir einmal, dass ich ein ganz offenes Wort mit Ihnen rede. Ihr Gottesdienst und Ihre Predigt wird hier in Ahrensburg abgelehnt. Ein treues Gemeindemitglied, das keinen Gottesdienst versäumt, sagte mir, wenn es eine Rede hören wolle, dann könne es auch woanders hingehen, aber in der Kirche wolle es eine Predigt hören. Das wirft natürlich nochmal ein sehr bezeichnendes Licht auf Dürkops Art und Weise der Predigttätigkeit, wie er sie auch in Ahrensburg vollführt hat. Kruse fuhr fort: Verschärft wurde diese ihre Ablehnung noch durch die Art, mit welcher sie die christliche Taufe vollziehen. Ich stelle die Frage, mit welchem Recht taufen sie die Kinder als deutsche Christen? Dass unsere Kinder Deutsche sind und werden, ist eine reine Erziehungsfrage und hat mit der Taufe nichts zu tun. Jedenfalls ist die Art ihrer Taufe weder biblisch noch theologisch zu begründen. Das ist ein sehr aufschlussreiches Zitat, weil hieran deutlich wird, dass Kruse für die theologische und auch kirchliche Unabhängigkeit vom Nationalsozialismus eingetreten ist. Predigt müsse Predigt bleiben, Taufe müsse Taufe bleiben. Nicht jedoch gegen den Nationalsozialismus selbst vorgegangen ist. Dass die Kinder, wie Kruse geschrieben hat, Deutsche sind und werden, und das heißt hier ja auf Dürkop Bezug nehmend, Nationalsozialisten werden, stellt Kruse nicht in Abrede. Kruse stellte sich also nicht außerhalb der NS-Volksgemeinschaft, leistete keinen aktiven Widerstand gegen diese, sondern trat innerhalb des NS-Staates für die Wahrung der kirchlichen Autonomie ein. In dieser Form der Positionierung zum Nationalsozialismus war Kruse kein Einzelfall. Es gibt mehrere schleswig-holsteinische Pastoren, die sich im innerkirchlichen Raum aktiv für die Wahrung der kirchlichen Autonomie einsetzten und gleichzeitig im staatlichen Raum den Nationalsozialismus aktiv unterstützten. Das war kein Widerspruch. Dürkop leitete die Angelegenheit ans Landeskirchenamt weiter mit dem Wunsch, Kruse versetzen zu lassen. Kruse geriet daraufhin auch mit dem Landeskirchenamt in Konflikt und kritisierte dieses offen, dass es Dürkop bisher in Schutz genommen hatte. Nur um Haaresbreite entging Kruse dann seiner Versetzung in eine andere Gemeinde, vor allem wegen des engagierten Eintretens des Ahrensburger Kirchenvorstandes für Kruse, in dem sich auch der Obersturmbannführer der SA befand. Wie ist dieses Bild nun zu bewerten? Stellten die Ahrensburger Geistlichen mit ihrem Propst eine Ausnahme dar? Wie am Anfang erwähnt, schaue ich mir in meinem Promotionsvorhaben die gesamte während des Dritten Reichs in Schleswig-Holstein amtierende Pastorenschaft an, ca. 800 Geistliche. Und dabei wird deutlich, was hier in Ahrensburg zumindest in Ansätzen auch zu finden ist. Insgesamt deckte die Pastorenschaft ein sehr, sehr breites Spektrum an ganz verschiedenen Verhaltensweisen ab. So gab es andernorts innerhalb der Landeskirche Pastoren, die aktiven Widerstand gegen das Hitlerregime leisteten. Es gab also Pastoren, bei denen es wirklich zum Bruch mit dem NS-Regime kam. Es gab Pastoren, die die Vorkommnisse der Reichspogromnacht offen kritisierten, Pastoren, die vor der NSDAP warnten, Pastoren, die ihre Konfirmanden geschickt darauf hinwiesen, dass die Presse gleichgeschaltet wurde, dass man also nicht alles glauben soll, was man da lesen kann, die darauf hinwiesen, dass der Krieg niemals gewonnen werden kann, Pastoren, die Hitler selbst offen kritisierten. Ein Pastor beispielsweise bezeichnete den Führer in einer Predigt offen als Blutsauger. Manche Pastoren verweigerten den Hitlergruß auch als Erwiderung gegenüber NS-Funktionären. Ein Pastor stand in einer DC-Versammlung, bei der auch führende NSDAP-Mitglieder anwesend waren, auf und rief laut in den Saal hinein: Jesus Mutter war eine Jüdin, und so weiter. Aus diesem Grund greifen pauschale Aussagen von der Schuld der Kirchen, wie sie vielfach zu finden sind, bei weitem zu kurz, denn sie tun eben diesen Widerständlern Unrecht. Es besteht eine wirklich sehr starke Notwendigkeit zur individuellen Betrachtung eines jeden Pastors, also zur Binnendifferenzierung. Gleichwohl wird deutlich, dass der Großteil der schleswig-holsteinischen Pastoren doch NS-konform war. Die Pastorenschaft als Ganze gesehen kam wirklich mit fast allen Facetten des NS-Regimes in Berührung, und zwar überwiegend in kooperativer, also mitarbeitender Form. Das gilt nicht nur für die Ausrichtung der pastoralen Amtstätigkeit nach dem NS-Regime und dessen Ideologie, wie wir das bei Dürkop gesehen haben, sondern das gilt auch explizit für den parteipolitischen Bereich. Zahlreiche Pastoren waren Mitglied in der NSDAP, auffallend viele davon übrigens bereits vor 1933. Mitglied in anderen NS-Organisationen, natürlich auch den Kernorganisationen SA und SS. Pastoren fungierten als Gauredner der NSDAP und ihrer Verbände, als Ortsgruppenleiter, als Kreisschulungsleiter, als Kreisleiter und so weiter. Pastoren setzten extra für die Partei und ihre Verbände Feldgottesdienste an, weihten Hakenkreuzfahnen und nahmen sogar an Saalschlachten für den Nationalsozialismus teil, also schlugen sich im wahrsten Sinne des Wortes für den Nationalsozialismus. Auf diese Weise leisteten die vielen NS-konformen Pastoren einen aktiven Beitrag zuerst zum Zustandekommen und dann ja auch zum langjährigen, nämlich 12-jährigen Fortbestehen des nationalsozialistischen Gesellschaftsprojekts. Wie sieht es speziell mit der bekennenden Kirche aus? Ebenso wie die Pastorenschaft insgesamt war auch die BK-Mitgliedschaft durch sehr verschiedene Formen der Positionierungen zum Nationalsozialismus geprägt. So ist widerständiges Verhalten auf der einen Seite tatsächlich fast ausschließlich bei BK-Pastoren zu finden, nicht etwa außerhalb der BK bei den deutschen Christen oder bei den kirchenpolitisch neutralen Pastoren. Jedoch war solcher Widerstand auch innerhalb der BK relativ selten. Und auch viele BK-Pastoren unterstützten den Nationalsozialismus aktiv. So befanden sich auch in der BK sogenannte alte Kämpfer, aktive SA-Mitglieder und so weiter. Auch nicht wenige BK-Pastoren schworen ihre Gemeinde aktiv auf das Hitler-Regime ein und propagierten NS-Ideologeme, zum Teil sogar einen massiven rassistischen Antisemitismus, genau wie wir das bei Dürkop gehört haben. Um dafür nur ein Beispiel zu nennen, das BK-Mitglied Karl-Heinz Dunker, NSDAP-Mitglied von bereits 1930, predigte 1933: Liebe Gemeinde, der siegreiche Nationalsozialismus hat die Judenfrage endlich aufgerollt und gelöst. Wir sind bestrebt, unsere ganze Kultur von der jüdischen Überfremdung und Zersetzung zu säubern. Vor allen Dingen soll unsere Weltanschauung, soll unser Denken wieder frei werden von fremdrassigem Gepräge. Auch innerhalb der BK ist also ein ganz breites Spektrum an ganz verschiedenen Verhaltensweisen zu finden. Hauptmerkmal der BK-Mitgliedschaft ist ihr Eintreten für die Wahrung der theologischen und institutionellen Autonomie, jedoch innerhalb des überwiegend akzeptierten und vielfach auch aktiv protegierten NS-Staates. Das innerkirchliche Eintreten gegen die NS-konformen DC darf nicht pauschal als Widerstand gegen den Nationalsozialismus missverstanden werden. Das haben wir eben in Ansätzen auch schon bei Hönke und Kruse gesehen, wobei zum Beispiel Pastor Kruse gar kein Mitglied der bekennenden Kirche war, was eben noch einmal dafür spricht, dass man wirklich individuell sich jeden Pastor anschaut und nicht etwa die kirchenpolitische Zugehörigkeit absolut setzt. Tatsächlich scheint die kirchenpolitische Mitgliedschaft in Bezug auf das Gesamtkollektiv der Pastorenschaft dann lediglich eine Tendenz anzuzeigen, nach der dann nämlich NS-Konformität häufiger und extremer bei den DC zu finden ist als in der BK, NS-Nonkonformität dagegen häufiger in der BK als bei den DC, wobei eben auch innerhalb der BK NS-Konformität greifbar wird. Diese Tendenzen, die sich hier abzeichnen, werde ich dann am Ende der Quellenauswertung auch genau bestimmen und beziffern können, Das ist eben der große Vorteil einer solchen empirischen Studie auf der Grundlage der gesamten Pastorenschaft. Wie kann die weitgehende NS-Konformität weiter Kreise der evangelischen Pastorenschaft erklärt werden? Das ist auf den ersten Blick schließlich sehr verwunderlich, weil die Kirchen natürlich als sehr moralische Institutionen anzusehen sind. Zunächst ist wichtig, dass die Verstrickung von Nationalsozialismus und Christentum nicht erst 1933 begann. Vielmehr wurde die Weimarer Republik von Anfang an als gottloser sozialdemokratischer Staat abgelehnt. Hinzu kam eine ausgeprägte nationale Grundtendenz des Protestantismus, die auf Römer 13 und Martin Luthers sogenannte Zwei-Reiche-Lehre zurückzuführen ist und aus der eben unbedingte Staatstreue gegenüber dem NS-Regime dann später abgeleitet wurde, in der Weimarer Republik gegenüber einer starken Obrigkeit, die eben in der Weimarer Republik nicht erblickt wurde. Das führte dann dazu, dass die Mehrheit der Pastoren in der Weimarer Zeit am rechten Rand des parteipolitischen Spektrums zu verorten sind. Insgesamt waren tatsächlich beachtliche 70-80% der Geistlichen nach 1918 national konservativ eingestellt und organisierten sich dementsprechend überwiegend in der DVP und dann auch vor allem in der noch radikaleren DNVP. Ende der 1920er Jahre um 1930 wurden diese, ja, man könnte sagen, weltanschaulichen Einstellungsmuster dann zunehmend durch völkisch-nationalistische Tendenzen überlagert, also man könnte vielleicht sagen, noch aggressiver aufgeladen. Und von dort aus war es dann nur noch ein sehr geringer Schritt zum Nationalsozialismus. Das ist übrigens ein Schritt, der vielfach wirklich schon vor 1933 vollzogen wurde. Darauf deuten eben unter anderem die signifikant vielen Beitritte zur NSDAP vor 1933 hin. Ein weiterer Grund ist, dass sich die NSDAP anfangs noch äußerst christentumsfreundlich gezeigt hatte. In Paragraph 24 des Parteiprogramms ist ausdrücklich vom positiven Christentum die Rede. Insgesamt sprachen also die nationalen und vorgegebenen christlichen und sozialen Ziele der NSDAP viele Pastoren an und dann nicht nur die Pastoren, sondern auch die breite protestantische Bevölkerung. So wurde der Aufstieg der NSDAP, wie man heute weiß, maßgeblich durch protestantische Wählerschichten getragen. Die Katholiken und hier dann auch die Pfarrer waren gegenüber dem Nationalsozialismus deutlich zurückhaltender und abständiger. Auch entsprach die antijüdische Grundhaltung der NSDAP weiten Kreisen des Protestantismus. Bereits Martin Luther hatte sich zum Ende seines Lebens hin stark antijüdisch geäußert, etwa in seiner Schrift »Von den Juden und ihren Lügen« aus dem Jahr 1543. Diese Schrift wurde im Dritten Reich vielfach nachgedruckt und in Auszügen sogar in Schulbücher aufgenommen. Man kann also sagen, Luther hatte Hochkonjunktur im Dritten Reich. Insgesamt stand die Landeskirche also nach 1945 vor einer gewissen Entnazifizierungsverantwortung, der sie weitgehend selbstständig nachkommen durfte. Deshalb fand die kirchliche Entnazifizierung dann auch unter dem Begriff der sogenannten Selbstreinigung statt. Wie ging die Kirche nach 1945 mit den sogenannten belasteten Geistlichen um? Inwieweit kann man hier von neuen Anfängen nach 1945 sprechen? Das ist dann ja auch die Frage, der sich die tolle Wanderausstellung widmet, die Sie hier um Sie herum sehen können. Schauen wir uns zunächst den Umgang mit Propst Dürkop an. Dürkop gehörte zu den wenigen der belasteten Geistlichen, die nach 1945 tatsächlich in den Ruhestand versetzt wurden. Dürkop weigerte sich übrigens, seine Ämter freiwillig niederzulegen, da die Gründe, Zitat Dürkop, mein Gewissen als Christ und deutscher Mann und Offizier nicht mit Schuld belasten können. Von Schuldeinsicht also auch nach Kriegsende keine Spur. Dürkop erhielt das volle Ruhegehalt ausgezahlt, und zwar sowohl das eines Pastors als auch das eines Propstes. Das Propstenamt hatte er wirklich nur 33 bis 45 inne. Er wurde also auch nach dem Untergang des Dritten Reichs von der Kirche für seine Tätigkeit im Dritten Reich vergütet. Auch wenn Dürkop von der Kirchenleitung mehrfach bewusst aufgefordert wurde, sich sämtlicher Amtshandlungen zu enthalten, wurden ihm doch die Rechte des geistlichen Standes inkonsequenterweise nicht aberkannt. Und so vollzog er weiterhin Amtshandlungen in verschiedenen Gemeinden, nachweislich bis in die 1950er Jahre in Wandsbek oder auch in Wellingsbüttel. Er blieb also für gleich mehrere Gemeinden weiterhin als Geistlicher greifbar. Inwieweit man hier überhaupt noch von einer Entnazifizierung sprechen kann, bleibt damit zumindest fraglich. Der nachsichtige Umgang mit Dürkop ist tatsächlich repräsentativ für eine insgesamt sehr, sehr nachsichtig durchgeführte kirchliche Entnazifizierung. Nur sehr wenige der belasteten Geistlichen wurden tatsächlich in den Ruhestand versetzt. Selbst der ehemalige Landesbischof Adelbart Paulsen konnte weiterhin als Pastor amtieren. Und alle der wenigen Geistlichen, die in den Ruhestand versetzt wurden, erhielten das volle Ruhegehalt und nahmen weiterhin Amtshandlungen vor. Ihnen wurden also die Rechte des geistlichen Standes nicht aberkannt. Häufiger angewandt wurde dagegen von der Kirchenleitung die Möglichkeit der Versetzung von zum Teil wirklich schwer belasteten Geistlichen in eine andere Gemeinde. Hier wurde also gehandelt nach dem Prinzip aus dem Auge, aus dem Sinn. Worin könnten mögliche Gründe dafür liegen? Erklärlich wird diese Haltung der Kirchenleitung vor allem durch das Fortbestehen nationaler Bezugsgrößen und der daraus resultierenden Ablehnung der Besatzungsmacht. Also die Befreiungsmächte wurden eben vielfach nicht als die Befreier gesehen. Außerdem waren auch in der 1945 neu gebildeten Kirchenleitung weiterhin ehemalige DC-Mitglieder vertreten. Wie sah dagegen der Umgang mit den kirchlichen Opfern aus? Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, sich anzugucken. Die während des Dritten Reichs entlassenen Geistlichen wurden nach 1945 stillschweigend wieder eingesetzt. Eine Entschuldigung erfolgte nicht. So auch bei Pastor Botmann, der nach Kriegsende wieder als Pastor in Wandsbek amtieren durfte, übrigens zunächst noch unter Propst Dürkop, der noch gar nicht entlassen worden war. Dürkop schrieb Botmann zu seiner Wiedereinstellung ein paar freundliche Zeilen und ließ herzliche Grüße an die Frau Gemahlin ausrichten, also an Emmy Kohn. Erst nach der Jahrtausendwende, und das ist ja noch nicht so lange her, erfolgte dann wirklich eine Entschuldigung bei der Familie Botmanns von offizieller kirchlicher Seite. Die 1933-34 aus dem Propstenamt entlassenen Geistlichen beispielsweise erhielten gar keine Wiedergutmachung. Der landeskirchliche Umgang mit den Opfern steht also in wirklich deutlichem Kontrast zu den mit den belasteten Geistlichen. Auch nach 1945 übernahm die Landeskirche die Täterperspektive bzw. behielt sie weitgehend bei. Dem Verschweigen eigener landeskirchlicher Schuld und der Missachtung der Opfer unter den Pastoren steht ein vehementer, auf den Schutz der Belasteten ausgerichteter landeskirchlicher Einsatz gegenüber. Keine neuen Anfänge nach 1945 in dieser Hinsicht. Doch natürlich muss man diese aus heutiger Perspektive doch zumindest auffälligen Ergebnisse im zeithistorischen Kontext beurteilen und damit vor dem Hintergrund einer erstens sehr weit verbreiteten NS-Bejahung in der Gesamtbevölkerung und zweitens einer im Wesentlichen überall gescheiterten Entnazifizierungspolitik. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass die Kirchen, von denen man vielleicht eine Widerstandsrolle im Nationalsozialismus und eine Vorreiterrolle bei der Entnazifizierung erwartet hätte, hinter beiden Erwartungen doch deutlich zurückgeblieben sind. Meine Damen und Herren, der Führer ruft. Mit diesem Zitat Dürkops sind wir heute eingestiegen. Und es ist ein Zitat, das trotz der zu berücksichtigenden Heterogenität in der Pastorenschaft doch charakteristisch ist für eine weitgehend NS-konforme schleswig-holsteinische Pastorenschaft im Dritten Reich. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.